Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des One Piece Manga Podcasts. Ich bin Malvin und ich habe jetzt in der ersten Folge Band 1 und 2 behandelt, aber ab jetzt wird immer nur noch ein Band behandelt, also pro Folge. Also jetzt geht es weiter mit Band 3. Band 3 trägt den Titel Die Suche geht weiter. Ist vielleicht nicht ungerade der passendste Name, also irgendwie schon ein bisschen passend, weil die Suche ja nach dem One Piece, aber wirklich das, was er in diesem Band machen, ist halt nicht wirklich Suchen. Eher mehr so Vorbereitungen für die Grand Line. Aber darauf werde ich ja noch eingehen. Letztes Mal hat Buggy Shanks erwähnt und sagte Ruffy, dass er ihn auch kennt. Nämlich, weil die beiden ja mal in derselben Crew waren. Und der Kampf gegen Buggy geht auch weiter. Buggy zu je als eine Hand vier Messer. Aus seinen Schuhen kommen nochmal Klingen raus. Und mit seinem Kopf attackiert Buggy auch Ruffy. Also er hat ja die Trennfrucht. Und dadurch kann er sich auch in seinem Körper unendlich viele Teile trennen. Also es ist nicht bekannt, was das Limit ist. Auch Ruffy versucht einen Treffer zu landen, indem er auf Buggys Kopf zieht. Doch diesen einfach ab. Und ja, schießt dann seine Hand auf Ruffy mit den Klingen. Ruffy schafft es, die Hand mit den Klingen abzufangen, aber dann trennt Buggy das nochmal ein Stück von der Hand, sodass er es so knapp an Buggys so knapp an Ruffys Gesicht vorbeischrappt. Doch dabei trifft er zum Teil Ruffys Gesicht, also er schleift dran vorbei, sag ich jetzt mal, und dicht in den Strohhut rein, beschädigt den Strohhut. Woraufhin Ruffy wütend wird und Buggy provoziert diesen, indem er direkt in den Strohhut attackiert. Buggy schafft dies dann auch und ja, und spuckt dann noch rauf, woraufhin Ruffy richtig ausrastet und Buggy in den Oberkörper tritt. Daraufhin erzählt auch Buggy, warum er Shanks hat. Die beiden waren nämlich eins in derselben Piratencrew, nämlich der des Piratenkönigs. Go D. Roger. In den Kapitel, also das ist das 19. Kapitel, hat Silver Rayleigh auch seinen ersten Auftritt. Kleiner Fakt annehmen zu Silver Rayleigh. Ich lese das einfach mal meine Notiz vor. Sein Name ähnelt John Silver aus dem Raum die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson und Sir Walter Raleigh, einem englischen Entdecker und Freibeuter aus dem 16. Jahrhundert. Ja, das ist so praktisch die Geschichte, ne, dass wie Silver Rayleigh zu seinem Namen kam. Und was seine Inspiration ist. Außerdem, was das Interessante bei Rayleigh ist, wir wussten damals noch gar nicht, also zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass dieser Charakter halt so heißt. Sein Name-Reveal war nämlich erst in Kapitel 500. Das, ja. Also Kapitel 19 zu 500. Krass. Man sieht auch eindeutig Scopper Gaban, also in einem Panel. In Data Blue steht jedoch, dass er seinen ersten Auftritt im 0. Kapitel hat. Das hat also das 0. Kapitel ist praktisch so die Vorgeschichte zum Film Strong World und behandelt so ein bisschen die etwas in die alte Ära mit Shiki und so. Shiki, Roger, Whitebeard, Garp, Sengoku. Und dieses 0. Kapitel erschien zusammen mit Kapitel 565 am 30.11.2009. Das 19. Kapitel erschien am 1.12.1997. Aber da Scopper mal eindeutig in Kapitel 19 ist, sollte das eigentlich sein erster Auftritt sein. So kleiner Fehler halt im One Piece Wiki. Beim Entern eines Schiffes findet Buggy in seinem Flashback findet Buggy eine Schatzkarte und die Crew eine Teufelsbrust. Da die Teufelsnummer 100 Millionen Berry wert sein soll, täuscht Buggy vor, sie zu essen und sie dann verkaufen zu können. Er selbst will sie nicht essen aus dem Grund, da er nicht mehr schwimmen könnte und da Chile steht auf dem Meer liegen. Also auf dem Meeresgrund. Wobei ich mich frage, selbst wenn du ein guter Schwimmer bist, Buggy. Was bringt es dir dann, die Schätze zu bergen? Ich meine, das Meer ist schon ziemlich tief und an den tiefsten Stellen wird dein gutes Schwimmer können auch nicht reichen. Und selbst wenn du lange die Luft anhalten kannst, würdest du das auch nicht viel nutzen bei Stellen, die teilweise bis 10 Kilometer tief sind in der One Piece Welt. Ja, es sei denn, er wäre ein Fischmensch, aber naja, ist er nun mal nicht. Und er kennt offenbar auch keinen Fischmensch. Also wir wissen nichts davon, dass Buggy einen Fischmensch kennen könnte. Doch leider als er doch leider zum Unglück für Buggy erschreckt ihn Shanks, Zweimal. Beim ersten Mal steckt sich Buggy die Teufelsfrucht in den Mund. Und beim zweiten Mal verschluckt er sie versehentlich. Dabei flattert die Schatzkarte ins Meer. Buggy will sie, ja, retten. Und wäre fast erdrückend auf Shanks, rettet er ihm das Leben. Wodurch er eigentlich bei Shanks in der Schuld stehen müsste. Aber Buggy ist wirklich der undankbarste Typ, den es in One Piece gibt. Er hasst Shanks dafür, dass er wegen dem Verschlucken der Teufelsfrucht, die man eigentlich nicht mehr schätzen, tauchen kann. Was ihm nichts ist, aber egal. Und er dann die Schatzkarte auf an dem Tag verloren. Also hasst er Shanks dafür, obwohl er ihm dafür das Leben gerettet hat. Das ist, ach, Buggy, du undankbarer Typ, du. Danach beschloss er sich, alles über dem Wasser zu krallen. Damit trennt er seinen Ober- von Unterkörper, fliegt hoch und sieht dabei Nami, wie sie sich seinen Schatz holt. Oder wie sie sagen würde, ihren Schatz. Und mit den Worten, ich bin der mächtigste, fliegt auf Nami zu. Was ist das für komisch, weil wie kann Buggy das sagen, was auch mal wirklich ernst meinen? Immerhin kennt er Whitebeard und von Shanks wird er vermutlich auch, wenn das einer der vier Kaiser ist, später im selben Band. Meint Schlüssop, dass die Spande von Shanks sehr berühmt sei. Und wenn du nun mal einer der vier Kaiser bist, bist du nun mal berühmt. Und das sollte Buggy vermutlich auch wissen. Übrigens hatte Oda einst geplant, dass Buggy Boogie heißen sollte. Doch dann hat er aus Boogie Buggy gemacht, weil er einen Film gesehen hat, in dem jemand bereits Boogie hieß. Also, ja. Und laut ihm selbst hat diese Überlegung ihn nur 0,2 Sekunden gekostet. Oder gebraucht. Nach dem Mal. Doch als Buggy Nami attackiert, bemerkt Ruffy, dass dessen Unterkörper noch dasteht. Also nutzt er die Gelegenheit und tritt ihn in die Weichteile. Nach Ruffys Aktion, dem sinnlosen Versuch, Nami zu erklären, dass sie sich nicht einfach nehmen kann, was sie ihr gefällt, weil das nun mal nicht so läuft, da ist Buggy tatsächlich der Richtige dafür, weil er macht das sogar ganz bestimmt nicht, nein. Auf jeden Fall trennt Buggy seinen Körper in mehrere Teile dann und fliegt Nami hinterher, die dann vor ihm logischerweise wegläuft. Doch nur seine Füße können nicht fliegen, denn Buggy kann nur seinen Körper von den Füßen trennen. Also er kann seinen Körper in verschiedene Teile trennen. Aber seine Füße kann, und er kann mit dem Körper dann auch fliegen, aber nur im bestimmten Radius entfernt von seinen Füßen, weshalb diese langsam hinterher gehen müssten. Oder wie es später im Dimple Down Arc ist, dass jemand sie trägt. Also in dem Fall halt Ruffy, aber dazu werde ich ja eines Tages doch kommen. Ruffy merkt auch hierbei, dass die Füße zurückbleiben und diesmal nutzt er die Gelegenheit, die Füße zu kitzeln, mit den Zähnen auf dem Vollgas auf den Boden zu hämmern und reinzukneifen. Die Grimassen, die Buggy dabei macht, sind einfach lustig. Genau, danach ist Buggy kurz bei Ruffy und dann nach einem Schlag von Ruffy ins Buggys Gesicht erbeutet Ruffy die Karte zur Grand Line. Buggy will sich ja wieder danach wieder formieren, also seine ganzen Körperteile zusammensetzen. Das geht nicht, da Nami fast alle seine Körperteile zu einem Bündel zusammengebunden hat. Und deswegen erinnert mich Buggy jetzt an Berners Brot. Also mit nicht vorne an Armen und Beinen, es ist einfach nur so seine Füße mit seine Hände und einfach so ein viel zu großer Kopf. Und also für diesen kleinen Körper sind Füße, Kopf und Hände viel zu groß. Also das sieht echt witzig aus. Ja, woraufhin Ruffy Buggy mit der Gum Gum Bazooka, die in der deutschen Version des Animes Gum Gum Schleuder heißt, warum auch immer, bis zur Unendlichkeit und viel weiter weg. Nachdem Buggy besiegt, kommen die Stadtbewohner, die hergekommen sind, da sie sich um ihren Bürgermeister, also den Bürgermeister Pude, Sorgen machen und sehen, dass der Bürgermeister auch ohnmächtig ist. Woraufhin Ruffy meint, dass er das war und auf die Frage, ob die Piraten sind, bejaht Ruffy das, worauf sie von den Bewohnern auch verjagt werden. Aber zum Glück hat sie ihn auch nichts gebracht, da Ruffy ein sehr schlechter Lügner ist. Wie man es anhand anderer Beispiele noch sehen wird. Ich meine, er macht dann so einen Fischmund und zieht ihn zu seiner Leute und so. Und redet dann ungefähr so, ich weiß nicht, wo das ganze Essen hin ist. Also ungefähr so. Erinnert mich übrigens daran, wie manchmal Juli von Apapalapap ihre Freundin Marie halt so nachmacht. Das klingt ungefähr so ähnlich. Also falls ihr das hört, Grüße gehen raus. Und es ist auch, wenn ihr das nicht hört, Grüße gehen trotzdem raus. Auf dem Weg zum Hafen verschafft ihnen Shushu Zeit zu fliegen. Also er stellt sich dem Dorf, den Stadtbewohnern in den Weg und bellt diese einfach total an. Als sie passend Segel schon kam, kommt Bürgermeister Pohl zum Hafen, um sich bei ihnen zu bedanken. Und am Ende dieses Kapitels und des Arcs verrät Ruffy damit, dass er die Hälfte der Beute, das sind etwa 5 Millionen Berry, zurückgelassen hat, woraufhin Nami ihn am liebsten wohl ertränkt hätte. Jo, und das war jetzt erstmal der Buggy Arc. Ich werde jetzt versuchen, auch immer zu jedem Arc, wenn ich das nicht vergesse, ein Fazit sehen. Wie fand ich ihn? Also erstmal für die ersten Arcs, den Romans Dawn Arc, das ist ja das Ganze mit Alvida und Captain Morgan, dann und jetzt haben wir den Buggy abgehabt, mit Buggy. Romans Dawn fand ich als ganz netten Einstieg und da kann ich nicht so viel sagen, weil echt nicht so viel passiert ist. Buggy Up, ja, ich finde es cool, nochmal zu lesen, da man merkt hier, dass Buggy nicht immer so eine mega Witzfigur war. Also nicht so krass, wie es halt später wurde. Weil hier war Buggy einfach teilweise auch richtig erst im Laufe der Kapitel wurde er immer mehr zur Witzfigur. Und mittlerweile ist er ja nur noch eine Witzfigur. Was eigentlich so schlimm ist, er ist ein Clown. Und in diesem Band sind auch übrigens, wie glaube ich, die meisten One Piece mit 9 Kapiteln enthalten. Die ersten Kapitel sind die von Buggy und dann gibt es noch ein Übergangskapitel, das ist Kapitel 22. Das ist das mit Jimon, damit den Comic gleich. Und die anderen 4 sind die des Syrup Village Arcs. Also, oder auch Captain Black Up, beziehungsweise der Up, in dem Lysop eingeführt wird. Und jetzt behandle ich jetzt einfach mal das, Kapitel 22. Genau. In dem hat Nami die Ruffy Strohbier gefliegt und sie pickt Ruffy mit der Nadel, weil er versehentlich ein Loch reingestochen hat. Also, stellt euch vor, jemand von euch repariert etwas und ihr macht es gleich wieder kaputt. Ungefähr so ist das. Ja, und da sie kein Proviant haben, legen sie bei einer kleinen Insel an. Übrigens, der Fehler, den sie in Band 1 gemacht haben, nachdem sie Kobe verlassen, ist, glaube ich, genau das, dass sie eben kein Proviant mitgenommen haben. Sie sind einfach gegangen, ohne daran zu denken, dass sie noch was essen und trinken brauchen. Auf dieser Insel finden sie auch seltsame Tiere, wie ein Fuchs, der mit einem Hahn gekreuzt wurde. Also der Fuchs hat so einen Hahnenkamm und so. Dann eine Schlange mit Hasenohren und Fell. Und ein Schwein mit einer Löwenmähne. Würde mich nicht wundern, wenn das Schwein auch so etwas wie Löwenzähne hätte. Sie treffen auf Jimon oder Gimon, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte, der sich als Wächter der Insel vorstellt und der seit 20 Jahren in einer Kiste steckt. Ja, ich werde gleich auch dazu kommen, wie Jimon in diese Kiste hineingeraten ist. Ja, die zeigen Jimon auch die Karte zur Grand Line, jeder versteht Jimon sie nicht und Ruffy genauso wenig. Also geht Nami ein Crashkurs zur One Piece Welt. Also es gibt einen Kontinent, der einmal um die Welt geht. Das ist die Red Line, die gründlich ist, ja. In der Mitte im rechten Winkel verläuft die Grand Line. Die Red Line und die Grand Line teilen die Meere auf in North, South, East und West Blue. Und das zusätzliche Meer, wir können auch sagen zwei Meere, ist die Grand Line. Also die haben die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Und auch jetzt erzähle ich euch die Geschichte, wie Jimon in die Schatzkiste geraten ist. Vor 20 Jahren hat er mit seiner Piratencrew einen Schatz auf dieser Insel gesucht. Gefunden haben sie nichts. Als sie beschlossen, die Insel wollte, jemand nochmal von den Felsen nachsehen. Er fand dort auch Kisten, doch bevor er reingucken wollte, rutschte er ab und fiel direkt in die Kiste hinein. Dort wurden seine Kameraden haben ihn einfach so gelaufen, weshalb auch er 20 Jahre lang auch niemanden geredet hat. Und da er auch immer Angst hatte, dass man ihm den Schatz womöglich wegnehmen könnte, hat er auch andere Piraten immer vertrieben. Aber er konnte ihn auch nicht selbst holen, da Jimon nun mal in der Kiste nicht den Fels hochklettern kann. Also bittet Jimon nun, Ruffy für ihn nachzusehen. Doch leider ist in den Kisten nichts zu finden, was echt bitter ist, dass er halt eben 20 Jahre lang nur solche leeren Kisten bewacht hat. Ruffy bietet auch Jimon einen Platz bei Kuh, doch er lehnt dies ab, da er die Tiere beschützen möchte, an die er sich so verwöhnt, gewöhnt hat. Wir verlassen auch unsere Charaktere, die Insel, bekommen von Jimon Früchte mit und setzen ihre Reise fort. Danach haben sich Jimon und die Schule bisher nicht wieder getroffen, jedoch ist auch bekannt, was mit ihm ja geschehen ist. Er hat sich in einer Cover-Story, hat er sich mit mit Buggy angefreundet und auch eine Frau mittlerweile, die in einem Fass steckt, am Safunkel. Ich frage mich ja wirklich, wie die Frau in das Fass gekommen ist. Das ist übrigens auch eine Frage, was wäre. Ich habe jetzt aber diese Information aus dem Data Block Blue, was ich auch besitze. Das ist auch das einzige Data Block, was ich habe. Aber da die Crew zwar um Proviant, aber nur diese kleinen Bötchen, also einer von Buggy, das andere, dass sie von der eine Stadt haben, wo sie ja Captain Morgan besiegt haben. Und an der Insel, an der sie nur anlegen wollen, befindet sich ein Junge, der die Bewohner für Piraten macht, jedoch verarscht er sie nur. Offensichtlich hat er das schon so oft getan, dass manche Bürger ihm dafür böse sind und andere reden, um ihn mit Haushaltsgegenständen vermöbeln wollen. Andere wiederum sind da total gelassen. Und weil sie wissen, dass es eh nicht stimmt. Doch zu Lysops Glück, so heißt er nämlich, kriegen sie ihn nicht. Also, ja, das ist die Einführung von Lysop als ein Junge, der halt immer lügt von einer Gefahr, die gar nicht da ist. Erinnert so ein bisschen an eine andere Geschichte, die mit diesem Hirtenjungen, der immer die anderen Hirten von den Wölfen waren, aber da kommen keine Wölfe und letztens kommen auch Wölfe. Ah, und so wird es hier auch so ähnlich sein, ein bisschen anders, aber dazu komme ich noch. Uns werden auch die Dorfjungen Paprika, Möhre und Zwiebel vorgestellt, die Mitglied in Lossos Piratenbande ist. Und da frage ich mich wirklich, wer nennt denn seine Kinder so? Wer dachte sich, oh, ich will nicht, man könnte Möhre, ich nehme mein Kind jetzt Paprika und mein Kind, das nenne ich Zwiebel. Okay, ist das so wie bei Bibi Blocksberg? Also es gibt so eine, das weiß ich noch von früher, dass es so eine, dass es mal in einer Folge erklärt wird, warum Bibis Blocksbergs Besen Kartoffelbrei Kartoffelbrei heißt. Nämlich, sie mag hier ihren Besen und sie mag Kartoffelbrei, also heißt der Besen Kartoffelbrei. Wie soll ich mir das jetzt hier genauso vorstellen, dass ich liebe mein Kind, ich liebe Paprika, ich nenne mein Kind jetzt Paprika? Ist das hier genauso abgelaufen? Wenn ja, dann wow. Irgendwie kreativ, aber auch irgendwie bescheuert. Ja, zurück zur Story. Du bist auch derjenige, der vor Piraten warnt, nämlich sie haben nämlich die Bötchen der unserer Protagonisten entdeckt. Also macht sich Lysops Piratenbande auf den Weg zum Strand und beobachtet dort Nami, Zao und Ruffy, wie sie anlegen. Doch als diese die Kinder und Lysop entdecken, machen sich die Gemüsekinder, so nenne ich es einmal Paprika, Möhre und Zwiebel, weil das einfach kürzer ist, als ihre drei bescheuerten Namen aufzusagen, aus dem Staub. Da Lysop sieht, dass die drei das Dorf angreifen wollen, denkt er sich schnell Lügen aus. Eine davon, dass er Ninja-Künste hat und das andere, dass er 80.000 Mann unter sich stehen hätte. Also zumindest ist das eine Ausgabe, die ich besitze. Die ist auch schon etwas älter, was man halt das Carlsen Manga, das Carlsen Logos erkennen kann. Da steht nicht einfach nur Carlsen Manga da. Das ist heute nur einfach so ein altes so Carlsen Comics. Ich weiß aber nicht genau, aus welchem Jahr das stammt. Was ich mal in Erinnerung hatte, ich dachte nämlich vor dieser Aufnahme, dass Rillus im Anime sagt, dass er 10.000 Mann hat, aber zumindest in der deutschen Version. Aber ich habe die Szene nochmal angeschaut auf YouTube und da habe ich gemerkt, er sagt dort auch 80.000 Mann. Und im Anime sind die Begegnungen zwischen den Strohhüten und Lysop auch ein bisschen anders, denn da macht Lysop zwar auch dieselbe Lüge, doch hissen seine Freunde so Piratenflaggen, um es glaubwürdiger zu gestalten. Jedoch fliegen sie sehr schnell auf und dann machen sie erst die Gemüsekinder aus dem Staub. Gemüsekinder klingt das irgendwie so, als würden die aus dem Gemüse bestehen. Was denn noch bescheuerter wäre. So, danach unterhalten sich die vier erstmal in einer Dorfkneipe. Wobei ich nicht weiß, ob das das richtige Wort ist, weil Paprika, Möhre und Zwiebel können da einfach so reingehen, ohne dass irgendein Erwachsener das was sagt, oder dass irgendein Erwachsener das stört. Also, wenn es wirklich eine Kneipe wäre, dürften die Kinder da gar nicht rein. Und die dürfen da gar nicht rein und die machen es trotzdem und es checkt irgendwie von den Leuten, die dort arbeiten, keine Ahnung. Also vor allem die drei Jungs, die einen Captain. Und ja, dabei entsteht das Missverständnis, dass sie erst ja gegessen wurde. In Wirklichkeit ist es so Miss Kyle, ein reiches Mädchen, dessen Eltern vor etwa einem Jahr verstorben sind und Lister sie mit ihren seinen Lügengeschichten aufheitert. Und da die Schröder nun Lysop kennen und er wiederum Kaya und diese wiederum ein Schiff besitzt, wollen sie sie fragen, ob sie es irgendwie haben könnten, weil, naja, sie macht ja eh nichts mit, also irgendwie schaut auf das Schiff. Also bringt die Truppe auch auf das Gelände ein, wo Lysop sich erpresst findet und Kaya auch von der Lüge erzählt, von einem riesigen Goldfisch. Ja. Genau, und doch werden sie vom Butler von Kaya Beauregard entdeckt. Ich hoffe, man spricht das eigentlich so aus. Also Beauregard. Also in der deutschen Version des Animes wurde es so ausgesprochen, weil ich das noch so im Kopf verspreche. Jetzt spreche ich jetzt halt auch so auf. Beauregard. Er verhält sich sehr respektlos gegenüber. Er beleidigt seinen Vater, das Dreck beleidigt. Beleidigt Lösung, wenn er behauptet, dass dieser der Kaias Geldherr ist und dass sein Vater seine Familie stichle und er sich ja rauslügen könnte, dass er gar nicht sein, dass sein Vater gar nicht sein Vater sein, dass dieser kein Pirat ist und so. Doch Lysop hat dann ziemlich schnell genug, haut Beauregard einen brüllt ihn dann, dass er stolz auf seine Herkunft sei, dass sein Vater Pirat ist und er darüber nicht zu lügen brauche. Doch Beauregard ist davon nicht beeindruckt, beleidigt weil er Lysops Vater und bevor Lysop Beauregard nochmals schlägt, stoppt Kaya und bittet ihn mit der Gewalt aufzuhören, also mit dem Schlagen. Wieso erkläre ich das überhaupt? Egal. Woraufhin Lysop und die anderen das Grundstück verlassen und wir fahren auch Beauregard Backstory. Dieser hat nämlich vor 3 Jahren auf einem Schiff gearbeitet, ist jedoch aus der Crew geschmissen und daher Mist gebracht hat. Die Eltern von Kaya haben ihn nach Elk gegeben, nach deren Tod beschwor Beauregard, dass er auf Kaya aufpassen würde. Übrigens schiebt Beauregard seine Brille mit den Handballen hoch und nicht mit den Fingern und das recht häufig. Wirklich sehr häufig. Er sollte sich mal eine Brille besorgen, die ihm nicht ständig die Nase runterrutscht. Danach treffen die Kinder Nami und Zorro, aber ein Hypnotisierer namens Jacko, dessen Charakterdesign an Michael Jackson übrigens angelehnt ist. Und seine Gangart ist einfach der Moonwalk. Das ist einfach der Moonwalk. Und er hat am Kind auch etwas aus wie ein Ziegenbart. Allerdings ist es kein Bart, sondern es ist ein fucking Pilz. Es ist ein Pilz, der nicht mehr abkriegt. Ich glaube, in den Schwerter FBS wird auch gesagt, warum er nicht mehr abkriegt. Oder ich glaube, das war ein Pilz, der ihm einfach gewachsen ist. Oder er kriegt das hier nicht mehr ab. Jo. Sehr lecker, ne? Und Jacko zeigt den Gemüsekindern auch seine Hypnosekünste. Doch dabei lässt er sich zwar einschlafen, aber bringt sich auch selbst zum Einschlafen. So selbst sind dann Lysop und Ruffy am Strand, wo Ruffy ihm erzählt, dass er Lysops Vater Yasop kenne. Der Typ, den ich ja bereits schon in der letzten Folge in Band 1 erwähnt hat, dass er beim Rob bei Shanks in der Bande sei. Beauregard und Jacko beobachten, die sich unterhalten unter einem Plan, sie Miss Kaya zu ermorden. Beauregard sagt zu Jacko, dass er es nicht morden, sondern dass er unappetitlich sei. Ja, ich finde Mord auch unappetitlich, aber ich finde das Töten eines jungen Mädchens auch sehr viel appetitlicher. Und Jacko soll ja nicht mehr Captain Blackman, da er diesen Namen vor 3 Jahren abgelegt hatte. Was Lysop auch bemerkt, ist, dass Captain Black offiziell vor 3 Jahren hingerichtet wurde. Doch das war lediglich ein Crewmitglied des Captain Black. Aber es wird nicht so geplant, dass Kaya Mordor, sondern auch, dass sie unter Hypnose ihr Gesamtsmögen an Beauregard bzw. Captain Black vererbt. Und das Dorf soll auch noch abgeschlachtet werden, nebenbei. Nachdem Ruffy und Zip das Wichtigste mitgehört haben, macht sich Ruffy auf sie aufmerksam, woraufhin Jacko ihn eben Ruffy hypnotisiert und er einschläft. Ich meine jetzt damit jetzt Jacko, also Ruffy. Ruffy fällt dann die Klippe runter und natürlich denkt man logischerweise, dass er sich das Genick gebrochen hat. Was er nicht kann, weil er ist ein Gummimensch. Lysop läuft daraufhin ins Dorf und die Doppelbonus waren doch diese Glaminette eh nicht. Und Captain Black und Jacko lassen das auch zu, da Captain Black nun mal weiß, dass die Dorfbewohner ihm das eh nicht glauben. Genau, und die letzte Seite enthält Kampfbereite Piraten und ein, das letzte Pell, einen auf dem Boden liegenden, schlafenden Ruffy. So. Ja, und das war jetzt das Ende, also ist jetzt das Ende des ersten, des dritten Bandes von One Piece. Ich werde noch eine weitere Kategorie hineinfinden, nämlich Charakter des Bandes. Und das ist in diesem Fall Lustro. Weil er ist zwar ein Lügner und lügen sollte man zwar nicht, aber im Fall, dass er Kaya sein Lügenchen aufheitert und dass er auch für seinen Vater einsteht und seine Familie, für seine Herkunft. Ja, und dass er eigentlich auch nur die Bordbewohner beschützen will, indem er zwar diese lächerliche Lüge mit den 80.000 Mann abzieht, aber er will selbst nur seine Leute beschützen. Deswegen Charakter des Bandes. So, und jetzt wäre ich jetzt auch am Ende. Wenn ihr mir Feedback da lassen, dann könnt ihr das gerne machen. Auf Twitter auch unter bei @malvinchka, also M-A-L-V-I-N-C-H-K-A. Und auf Instagram @onepiecemangapodcast, alles zusammengeschrieben und alles klein. Gut, damit verabschiede ich mich jetzt. Genau, und dann bis zum nächsten Mal und ciao.